Jo. Io. Rad plus Io Radio. Frei. Frei. Freies Radio. Radio free. Frei von? Frei von fremden Zusätzen. Beispiel. Die Musik ist frei von Nudeln, Seife und Schnaps. FM. FM? UKW. Radio Free FM. Freies Radio Ulm auf UKW. Punkt.
102,6 und herzlich willkommen am Sonntagmorgen bei der Sendung der Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Heute mit einer Sonderausgabe, denn wir haben hohen Besuch aus dem Rathaus. Ivo Gönner ist bei uns zu Gast. Wir haben die Sendung heute genannt Ivo auf dem heißen Stuhl, haben aber gerade auch gedacht, wir könnten sie auch nennen Viertele mit Ivo am Morgen. Dafür ist es vielleicht ein bisschen früh, deswegen haben wir hier Kaffee stehen, moderieren tun Sandra Spang und Paolo Pacocco. Herzlich willkommen, Ivo Gönner.
Ebenfalls herzlich willkommen.
Sandra, sag doch auch mal was.
Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Zum Einstieg haben wir ein Lied ausgesucht. Wir haben heute auch nur Ulmer Künstler für den musikalischen Teil verpflichten können. Die eine hast du rausgesucht, Sandra. Wer ist denn das?
Ja, wir fangen gleich mal an mit einer Ulmer Bürgerin, die die Stadt recht bald verlassen hat, leider. Und zwar geht es hier um Hildegard Knef. Da ist gleich eine Frage an Sie, Herr Gönner. Haben Sie Hildegard Knef persönlich noch kennenlernen können?
Nein, ich habe sie nur mal in einem Konzert gesehen. Das war in den 60er Jahren, glaube ich, in der Donauhalle. Da war ich, glaube ich, 9 oder 10 Jahre alt. Da meine Mutter wollte unbedingt hin, mein Vater nicht, weil mein Vater so ein Problem mit ihr hatte, weil sie sich, glaube ich, irgendwann mal ausgezogen präsentiert hat in einem Film. Und dann gab es große Diskussionen.
Super. Schöne Erinnerungen mit 10 Jahren in der Ulmer Donauhalle. Für alle Jüngeren, die Hildegard Knef vielleicht nicht so gut kennen, spielen wir jetzt das Lied In dieser Stadt.
Wenn Sie unserem Oberbürgermeister Ivo Gönner eine Frage stellen könnten, welche Frage wäre das?
Ob er weitermacht.
Ja, ob er seine Entscheidung schon getroffen hat, wieder zu kandidieren oder nicht.
Wen wünschen Sie sich denn als Nachfolger?
Wie alt sind Sie?
Woher er seinen dauerhaften Charme nimmt.
Wie verbringt er Weihnachten?
Warum macht der Weihnachtsmarkt so viel zu?
Warum gibt es in Ulm keinen Mittelaltermarkt in der Weihnachtszeit?
Warum wird in Ulm so viel unnötig umgebaut?
Was er besser machen tut.
So, da sind wir wieder bei der Sendung der Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Heute bei uns zu Gast ist Ivo Gönner, der Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Und die Fragen, die wir gerade unter den Passanten gesammelt haben, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die gehen wir jetzt erstmal kurz durch. In Ordnung?
In Ordnung.
Nochmal herzlich willkommen, Herr Gönner. Ivo dürfen wir sagen.
Ihr dürft, Ivo.
Schön, dass du da bist. Gehen wir mal zur ersten Frage von den Passanten. Und zwar ist die, ob er weitermacht. Wie sieht's denn aus? Nächstes Jahr ist ja OB-Wahl wieder. Wollen Sie nochmal antreten?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja mitgeteilt, dass ich Mitte des Jahres, also im Juni, sage, ob es weitergeht, ob ich weiter kandidiere oder weitermache oder ob nicht.
Okay, also Mitte nächsten Jahres, Mitte 2015.
Jawohl, denn die Wahl ist am 6. Dezember 2015 und ich habe gesagt, so ein halbes Jahr vorher ungefähr sage ich Bescheid.
Okay, damit erübrigt sich auch, oder beziehungsweise damit hast du die zweite Frage schon beantwortet, ob du wieder kandidieren willst oder nicht.
Fragezeichen.
Genau, also ist quasi die auch schon erledigt. Die dritte, wen wünschen Sie sich als Nachfolger? Also wenn du jetzt nicht mehr kandidieren solltest, hast du dann schon jemanden im Kopf, wo du sagen würdest, also wenn ich aufhöre, dann mach doch bitte du weiter?
Nein, weil wir ja nicht in einer Monarchie leben, in der sozusagen der Thronfolger vom Amtierenden bestimmt wird, sondern in einer Demokratie und das werden die Bürgerinnen und Bürger wählen. Ich habe da keine Empfehlung abzugeben.
Okay, dann die vierte Frage, die musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Wie alt sind Sie?
Ich? Ja. Ich bin jetzt 62 und werde im Februar 63.
Im Februar? Wassermann?
Ja, 18. Februar.
Okay.
Also ich würde...
Wer ist noch Wassermann?
Nee, ich bin Steinbock. Ich bin davor, 13. Januar.
Oh, Jungfrau, Steinbock. Ja, das ist eine Konstellation.
Also, ganz ehrlich, ich würde sagen, mit 62 geht noch normal eine Amtsperiode oder eine halbe zumindest.
Ja, vom Gesetz her ging eine halbe, aber eine das halbe. Muss alles abgeben.
So, Frage Nummer 5 von unseren Ulmer Bürgern. Woher nehmen Sie Ihren dauerhaften Charme? Kann man die Frage überhaupt selber beantworten?
Nein, aber wahrscheinlich, weil ich sehr in mir ruhe.
Ah, okay. Machen Sie irgendwie Yoga? Und du, ich bin noch ein bisschen, muss mir noch dran gewöhnen. Langsam.
Nein, ich mache nicht Yoga. Nein. Ich habe einen anstrengenden Tag und lasse ihn jeden Abend ausklingen mit einem guten Rotwein.
Guter Plan, ja. Okay, Nummer 6, machen wir gleich weiter. Wie verbringen Sie Weihnachten?
Zu Hause, mit der Familie und bei Raclette.
Raclette? Okay. So, Nummer 7. Warum macht der Ulmer Weihnachtsmarkt so früh zu?
Er macht nicht früh zu, sondern um 9 Uhr, 21 Uhr. Man muss bedenken, viele Marktbeschicker stehen seit morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr. Und darüber hinaus, wenn der Weihnachtsmarkt zumacht, gibt es so viele Lokale um den Weihnachtsmarkt herum, die freuen sich auch über einen Besuch.
Die nächste Frage war, warum gibt es keinen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Ulm?
Weil wir einen Weihnachtsmarkt am Münster haben.
Und einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm haben wir dieses Jahr.
Ja, da
ich glaube
ja
auf dem Petrusplatz. Ne?
Und die wollten mal nach Ulm, da haben wir aber gesagt, also zwei Weihnachtsmärkte auf engstem Raum, das verträgt sich nicht.
Wir könnten ja nächstes Jahr mal einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz machen. Nee. Kann man ja mal so eingeben.
Nein, also weil ich diese romantische Rückbesinnung auf das Mittelalter sehr fragwürdig sehe, dass man da in irgendwelche Zuber sitzt und dabei irgendwelches ungenießbares Getränk zu sich
nimmt. Das heißt, Sie mögen kein Met, du magst kein Met?
Nein, ich mag kein Met und vor allem auch nicht diese Glorifizierung des Mittelalters. Das war eine grausame Zeit und wir tun da heutzutage, wie wenn das nett gewesen wäre.
Das stimmt. Wer weiß, wie Sie in 500 Jahren über unsere Zeit reden. Ne?
Genau, da so gibt's dann wie so wir über die.
Genau. Okay, warum wird so viel unnötig umgebaut in Ulm, ist die Frage Nummer 9 aus der Umfrage.
Ja, also das, was gebaut wird, halten wir für nötig. Aber ich gebe zu, jeder kann dazu eine unterschiedliche Meinung haben. Wir bauen in der nächsten Zeit noch mehr um, wir bauen eine neue Straßenbahn etc. etc. Also Baustellen gehören zum täglichen Bild der Stadt Ulm.
Nummer 10, die letzte Frage aus unserer Umfrage lautet wie folgt, was er besser machen tut?
Ich versuche jeden Tag irgendwas besser zu machen, aber auch das ist immer ziemlich relativ, was besser ist, was gut ist, was schlechter ist. Das ist in einer Demokratie, Gott sei Dank, so gibt es unterschiedliche Meinungen.
Da fällt mir ein Spruch ein, der heißt, es gibt kein Gut und kein Schlecht und es gibt Konsequenzen. Das trifft es ja irgendwie.
Ja, das ist auch richtig und es gibt also gute Dinge, schlechte Dinge, das hat jeder auch eine eigene Sichtweise, das ist auch richtig.
So, jetzt suche ich mal den, wo haben wir den denn, den Jingle von Ihnen, von dir. Den finde ich jetzt aber so schnell nicht, weil das wäre eine schöne Überleitung gewesen zu den Fragen, die Sandra und unsere Redaktion gesammelt haben. Magst gleich mal einsteigen, Sandra?
Ich steige gleich voll ein.
Dann schon mal vielen Dank für die Beantwortung der Frage aus unserer Umfrage. Ich gebe jetzt mal rüber zu Sandra.
Ja, also wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht von der Redaktion aus. Wir haben verschiedene Fragen zusammengestellt und haben das auch so ein bisschen mit Überthemen bezeichnet. Und da steigen wir gleich mal ein. Es geht hier so allgemein um Bewegtes. Und das ist jetzt gleich eine richtig persönliche Frage an Sie. Welche kommunalpolitischen und persönlichen Ereignisse waren 2014 für Sie die erfreulichsten? So eine Frage, wo man jetzt so ein bisschen zum Jahresende Revue passieren lassen kann.
Ja, wir haben im Jahre 2014 uns weder erfreulich noch unerfreulich, sondern einfach stellen müssen dem Zustrom von weiteren Flüchtlingen und Menschen, die Heimat suchen. Unerfreulich war, dass bisher toi 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 im Gemeinderat, aber auch in breiten Teilen der Bürgerschaft ein Konsens besteht, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man an alle anderen Vorgänge denkt. Da bin ich sehr froh und das war eher ein stilles, aber gleichzeitig wichtiges Ereignis, dass wir gesagt haben, Menschen in Not, die nehmen wir auf und die helfen, denen helfen wir.
Mhm. Ja, das geht eigentlich schon in die nächste Frage auch ein bisschen rein, nämlich die stellt sich genauso, was waren die bedrückendsten? Also im Prinzip hast du ja jetzt hier schon das bedrückendste mit beantwortet. Noch weitere erfreuliche persönliche Ereignisse?
Ja, ich war eigentlich übers Jahr hinweg, das hatte ja fast 365 Tage, ziemlich gesund und hatte mal eine kleine Einschränkung, die wurde aber dann sofort behoben, danke an den Ärzten von hier aus. Also es gab im Persönlichen ein Auf und Ab und im Politischen Auf und Ab, aber was mich eben, wie gesagt, am meisten bewegt, ist, dass wir nicht uns abkoppeln können, der Stadt Ulm geht's gut, wir haben viele gute Einrichtungen, aber es gibt eben viel Not auf der Welt, mhm, und da, wo wir helfen sollen, müssen und können, tun wir es.
Mhm. Ist auch ein Thema, wo wir nachher noch mal kurz dazu kommen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, da geht es ein bisschen um die Transparenz der Stadt Ulm. Und da gibt es eine gezielte Frage: Wann können wir, die gemeinen Ulmer Bürgerinnen und Bürger, Einblick zumindest in die essentiellen,
ich habe das zwischen der S, ich sage immer essentiellen.
Also, haben wir es? Es sind essentiell.
Soll ich es vorlesen?
Nein, ich mach weiter. Du kommst noch mit, was wir dich fragen
aber
wollen?
Freilich, ja, jetzt kommt,
ich mach weiter. Essentiellen Teile der Verträge zum Sedelhof-Projekt mit der MAB nehmen. 1000 Seiten sollen es ja insgesamt sein.
Also Einblick in die Unterlagen geht nicht, weil das nämlich geschützt ist. Aber der Inhalt der Verträge, die sind, glaube ich, 100-mal veröffentlicht. Und wenn es gewünscht wird, kann ich es auch ganz in kurzen Zügen sagen. Wir haben einen europaweiten Wettbewerb ausgeschrieben. Da haben sich 7 Interessenten gemeldet, dann wurde das bewertet. MAB wurde für das beste Angebot gehalten. Wir haben mit MAB einen Vertrag, dass sie nach unseren Vorstellungen da etwas bebauen. Wenn sie es nicht machen, dann entstehen Vertragsstrafen im gegenseitigen Verhältnis. Und bis Ende Januar muss MAB einen Bauantrag stellen oder uns mitteilen, dass ihre Projektgesellschaft jemand anders übernimmt. Das ist die Quintessenz. Punkt.
Okay, also ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, jetzt auf die Antworten. Wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, ne, dass wir einfach durchgehend
machen. Ich habe aber trotzdem eine noch dazu, und zwar, das steht jetzt nicht da drin, ist ungeplant. Es gab mal eine Zeit lang, als die Sedelhof-Geschichte lief, eine kleine brodelnde Geschichte unter den Ulmer Bürgern, dass sie dort gerne einen Stadtpark hätten, den Sedelhof-Park. Ist das bei dir auch angekommen? Und was denkst du darüber?
Ich halte das für keinen sinnführenden Vorschlag, denn dieselbe Diskussion hatten wir in der Neuen Straße, als wir die Neue Straße...
Da sollte auch, wollten die auch einen Park haben?
Da gab es auch eine Initiative, dass man einen Park anrichtet. Das ist einfach so ein Grundbedürfnis einiger, und das schätze ich sehr, dass sie überall oder an gezielten Stellen Parks haben wollen. Wir haben den wunderbarsten Naherholungspark entlang der Donau. Das sind 100 Meter Luftlinie entfernt.
Aber da wäre schon auch einer schön, oder? So gerade als... Oh, warte mal, wir wollten uns nicht in Diskussion...
Nein, ich wollte gerade sagen, wir wollten uns nicht, aber
okay, also,
ich bin auch... Euch buffert, bitte nur zu.
Ich nächste bin Frage. Auch gewillt, wirklich da auf das Thema doch noch mal ein bisschen näher einzugehen.
Okay.
Vor allen Dingen, weil es ja auch im Stadtrat hier unterschiedliche Meinungen gegeben hat, eben was die Sedelhöfe anbelangt. Ja, also wenn ich meine persönliche Meinung jetzt einfach mal dazu sage, also ich bin auch ein Mensch, der sagt, diese Sedelhöfe sind für mich wirklich, ich möchte nicht sagen überflüssig, aber wir haben eine Fußgängerzone, in der wirklich adäquate Firmen sind und Geschäfte sind. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, dass jetzt die Leute dann oder die Geschäfte umziehen sollen in die Sedelhöfe rein. Das, das Ganze erleuchtet mich.
Es ist gut, dass ihr es angesprochen habt. Ja, es gibt eine Untersuchung, nach der drinsteht, dass die Stadt Ulm mit ihren Geschäften in einem wirklich schwierigen Wettbewerb mit anderen Städten steht. Und zweitens, es gibt ungefähr 300 Anfragen von neuen Geschäften, die nach Ulm wollen. Die können gar nicht abgedeckt werden. Wir haben in Ulm einen Leerstand von Geschäften von 5, in Worten 5. Das heißt, es gibt mehr Nachfrage nach neuen Geschäften, weiteren Geschäften, wie im Moment durch Geschäftsschließungen oder anderes gedeckt werden kann.
Okay,
und deswegen ist der Hintergrund gewesen, hier an dieser Innenstadt, die ja vorher ein ziemlicher Hinterhof war, manche können sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es da ausgesehen hat, hier ein neues Geschäfts- und Wohnviertel zu entwickeln. Und das ist der Ausgangspunkt.
Ich habe da noch mal eine kurze Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, 300 Anfragen. Um was für Firmen handelt es sich denn hier?
Einzelfirmen? Ja, Firmen können wir jetzt eh nicht nennen.
Nein. Ich möchte keine Firmen. Es geht darum, ob es Konzerne sind.
Nein. Dann lass uns an der Stelle das beenden.
Damit sagen, es sind Konzerne und Einzelgeschäfte.
Okay.
Gut, weiter. Ich hätte trotzdem lieber einen Park. Sandra, nächste Frage.
Bitte, nur zu, ab in die Friedrichsau, da ist ein wunderbarer.
Ja, na gut, lassen wir es mal so stehen.
Wir müssen es lassen, es geht nicht. Wir kommen zu dem Thema Transparenz. Da ist die Frage, tun wir uns in Baden-Württemberg besonders schwer mit einem verbrieften Bürgerrecht auf Transparenz und Informationsfreiheit?
Ach, ich glaube nicht. Das wird einfach furchtbar überhöht, dieses Thema. Es gibt ein schutzwürdiges Interesse von jedem von uns, übrigens auch diejenigen, die nach Transparenz rufen. Wenn es ihre eigenen Belange angeht, würden sie nie besonders transparent sein. Und deswegen muss man abwägen zwischen der notwendigen Öffentlichkeit und dem Schutz privater und persönlicher Interessen. Und da tun wir uns eigentlich nicht so schwer.
Next.
Next, nichts mehr dazu?
Es ist schon 20 nach, so viel Zeit haben wir ja gar
nicht. Also wir ziehen mal durch. Okay, die nächste Frage ist, viele Kommunen im Land haben teils seit langem regelmäßig Bürgerfragestunden vor und nach öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats. Ulm bietet ein solches Bürgerforum bislang nicht. Warum?
Also ich mache 4-mal im Jahr eine sogenannte Bürgerversammlung. Da können alle kommen, die es wollen. Das ist übrigens als Einzige mache ich das. Da hält sich dann die Nachfrage in Grenzen. Zum Zweiten gibt es in einigen Ausschüssen eine aktuelle Stunde. Und zum Dritten kann jeder jeden Tag mich anschreiben, wenn er was wissen will.
Oder auf einen Kaffee mal vorbeikommen.
Oder auf ein Viertel. Aber erst ab 18 Uhr. weil wir Alkoholverbot am Arbeitsplatz haben.
Deswegen haben wir davon abgesehen und trinken gerade Kaffee, ne?
Ja. Also jeder kann jederzeit machen. Was ich nur nicht mag ist, weil ich das mal bei einer Diskussion gesehen habe, da fing das an in den sozialen Netzen. Ich sitze auf dem Sofa, Schoki in der Hand, mal sehen, was da kommt. Das ist die größte sozusagen Partizipationsschmatzertum-Haltung. Sondern muss man den Arsch bewegen, eine Versammlung besuchen, sich mit anderen auseinandersetzen und nicht so anonym über Medien das machen. Und darauf plädiere ich und deswegen biete ich 4-mal im Jahr Ausspracheabend an. Und da sind alle, die das fragen, herzlich willkommen.
Ist da noch eine dieses Jahr oder war, entschuldige? Oder?
Nein, dieses Jahr waren schon 4 und im Frühjahr wieder 2. Und
Im Frühjahr? Wann ist die nächste?
Immer so März, April.
März, April, okay. Wie wird das, das wird kommuniziert so?
Öffentlich angekündigt, in den Amtsblättern, in den Tageszeitungen und überall.
Okay.
Also die da fragen, sollen gern zur nächsten Bürgerversammlung kommen.
Ihr habt es gehört, Augen offen halten.
Und Februar, Ohren offen.
Ja.
Und die Ohren auch, ja.
Fand ich jetzt auch eine ganz, ganz gute Antwort. Mir geht es ähnlich mit dem Thema Netz. Viele machen irgendwo Likes und sagen, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ich spreche von Facebook vor allen Dingen. Und es ist genau das, was du gesagt hast. Ich sag's einfach mal so. Und wenn sie den Arsch in der Hose haben sollen, dann stehen sie nicht auf. Bin ich komplett konform mit dieser Antwort. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, nicht unbedingt das Flüchtlingsthema auch, aber es geht jetzt bei der nächsten Frage natürlich auch um das Thema Armut. Vor knapp 4 Wochen hat die Stadt Ulm den aktuellen Armutsbericht vorgelegt. Daraus geht hervor, dass mehr als jeder 10. Ulmer, genau 12,1% der 120.000 Einwohner entweder arm oder durch Armut bedroht ist. Das ist die Frage, was tut die Stadt konkret gegen Armut in Ulm?
Erste Feststellung, diese 10% Menschen, die an der Armutsgrenze leben oder bedroht sind, die gab es zu allen Zeiten. Ich habe extra die Armutsberichte, man nannte sie noch nicht so, von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren, von vor 40 Jahren. Es gibt immer eine Gruppe von Menschen, nicht stigmatisierend, die so am Existenzminimum aus unterschiedlichen Gründen herumleben müssen. Das ist ein durchgehender Punkt, es ist keine aktuelle Situation des Jahres 2014. Gleichwohl arbeiten wir mit Hilfe unserer Dienste an Hilfen. Zum Beispiel Kinder haben, wenn sie aus ärmeren Familien, kostenlosen Kindergartenbesuch. Wir haben eine Lobbycard, wir haben viele Vergünstigungen, wir haben jetzt ein Sozialticket eingeführt, wo Menschen mit niedrigem Einkommen kostenlos oder zu einem ganz geringen Anteil den Nahverkehr benutzen können. Wir haben eine Förderung bei den Sportvereinen, damit Familien aus Haushalten, wo es etwas knapp hergeht, zum Beispiel kostenlos oder vergünstigt, in den Sportverein gehen können. Es gibt eine Unmenge Initiativen im Sportbereich, im kulturellen Bereich, aber auch im sozialen Bereich, wo wir Menschen helfen, wenn es sozusagen eng zugeht. Wir erwarten aber von den Menschen, dass sie auch eine Aktivität an den Tag legen. Das heißt also, Hilfe zur Selbsthilfe ist nicht nur so ein Satz, den man eben sagt. Also wir helfen bei der Grundsicherung, das ist gesetzlich. Wir helfen bei Vergünstigungen und Ermäßigungen für Kinder und Erwachsene. Also wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Aber noch einmal, einen gewissen Anteil der Bevölkerung lebt immer so ein bisschen auch an dieser Armutsgrenze herum. Man muss noch eines dazu sagen, statistisch ist arm nach unserer Definition, wenn man weniger wie 60% eines durchschnittlichen Arbeitseinkommens hat. Mhm. Und das durchschnittliche Arbeitseinkommen bei uns ist sehr hoch.
Ja, dann sind wir alle arm. Was mir dazu einfällt, ist, also zum einen, wir sind im 21. Jahrhundert, also da müsste schon irgendwie das mal in eine andere Richtung kippen, was jetzt vor 150, 60, 300 Jahren war, das gilt einfach nicht mehr, finde ich persönlich. Bevor du deine nächste Frage stellst, würde ich gerne eine einwerfen noch. Ich bin auch ein Stück weit aktiv in der Initiative Grundeinkommen Ulm. Hast du von der schon gehört und was denkst du denn darüber? Das wäre doch im Prinzip eine Lösungsmöglichkeit an der Stelle.
Wir haben vor ungefähr 15 Jahren einer Initiative hier in Ulm eine Studie bezahlt über die Bürgerstiftung gerade zu diesem Thema Grundeinkommen. Und da ist die Botschaft folgende. Es werden alle anderen sozialen Rahmenbedingungen gestrichen und jeder bekommt ein Grundeinkommen, ob Kind oder Heranwachsender. Das war der Kern des Vorschlages. Und dieses hat sich zum Beispiel mal die FDP für ein Bundestagswahlprogramm auf die Fahnen geschrieben, die FDP. Die hat gesagt, jeder bekommt ein gesichertes Grundeinkommen. Das war mal damals die Diskussion, so 600 D-Mark und so weiter. Und alle anderen Dinge wie Sozialhilfe, Elterngeld, Kindergeld, das wird alles gestrichen.
Weil es da reinfließt. Ne?
Ja,
okay,
genau.
Gut. Okay.
Und die Begeisterung für so einen Vorschlag war jetzt, sage ich mal, null. Ich persönlich halte es für einen richtigen Vorschlag. Aber dann müssen alle anderen Dinge gestrichen werden. Es gibt im Steuerrecht Möglichkeiten. Zum Beispiel gerade Kindergartenbeiträge, die angeblich so wahnsinnig hoch sind. Die kann man steuerlich am Ende des Jahres alle zu 100% wieder absetzen. Das begünstigt die, die höheres Einkommen haben. Aber die schreien am meisten über hohe Kindergartenbeiträge und so weiter und so fort. Also wir hatten mal, das war glaube ich Mitte der 90er Jahre, eine Studie, eine Ulmer Studie, das nannte sich Ulmer Geld. Wir wollten mal ein System entwickeln. Jeder bekommt einen bestimmten Betrag, sodass in der Addition dann, wenn Kinder plus Erwachsene, dann ist, glaube ich, war damals 1200 Mark und alles andere wird gestrichen. Und dann haben einige durchgerechnet, haben sie festgestellt, lieber beim alten System lassen, ist zwar komplizierter, aber ungerechter.
Gab es ja dieses Sprichwort, Ulmer Geld regiert die Welt, ne?
Genau so. Das war damals der Sinn, wo eine Initiative war und wir haben diese Studie über die Bürgerstiftung finanziert.
Zu dem ganzen Komplex Armut gab es noch eine Frage. Stellen Sie sich vor, auf Ihrem Schreibtisch liegt ein Brief, der an Sie persönlich adressiert, worin sich ein Bürger in einer Notfallsituation an Sie wendet und um Hilfe bittet. Wie gehen Sie damit um?
Ich werde entweder den Bürger oder die Bürgerin selber einladen, mit ihr oder ihm über die Situation sprechen und dann über die Aktion Ulmer Hilft. Ihm helfen. Wir haben eine große Aktion jedes Jahr, Aktion 100.000 Ulmer Helft. Und da sind ein Drittel aller dieser Spenden, und das ist weit über 1 Million, werden für Einzelfälle individuell dann auch helfend zugeordnet. Und wenn jemand hat, ich bekomme übrigens solche Briefe immer wieder, das ist alles eine Sache, die man nicht an die große Glocke hängt, sondern individuell hilft. Und da haben wir allein aus dieser Aktion rund 300.000 Euro jedes Jahr für solche individuellen Hilfen.
Interessante Frage, super Antwort.
So, bevor wir zum nächsten Kapitel springen, wir sprechen jetzt schon 20 Minuten am Stück und haben gleich schon 11:30. Das bedeutet, wir haben die Hälfte mehr oder weniger leider schon hinter uns, denn wir haben noch
Musik machen.
Richtig, gut erkannt. Willst auch bei uns einsteigen? Bist du eigentlich Mitglied bei FreeFM?
Ich weiß es nicht. Ich bin so viel irgendwo Mitglied, aber ich weiß es jetzt nicht.
Ich finde es raus und wenn nicht, bringe ich dir einen Antrag vorbei.
Okay? Oder meine Spende.
Alles klar. So, wir hören jetzt wir haben uns überlegt, habe ich ja vorher schon gesagt, wenn du da bist, nehmen wir nur Künstler aus Ulm. Der hier kommt aus Neu-Ulm, das gehört ja eigentlich auch dazu. Die Band heißt The Slaves of the Burning Seconds. Ist eine super geile, super tolle Musik machen die. Das Stück, was wir spielen, ist auf diesem Album die Nummer 17 und die heißt Sonnenschein. Der Sänger der Band, der tritt tatsächlich nächstes Jahr auch für die OB-Wahl an und es ist kein geringerer als der Axel Wilhelm von der Partei Die Partei. Kennst du die auch, diese Satirepartei?
Ich habe, glaube ich, mal was drüber gelesen, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt.
Dann hörst du den Axel Wilhelm jetzt erstmal singen. The Slaves of the Burning Seconds mit dem Stück Sonnenschein.
Wenn Sie unserem Oberbürgermeister Ivo Gönner eine Frage stellen könnten, welche Frage wäre das?
Ja, lieber Herr Gönner, was fällt Ihnen denn beim Stichwort Radio Free FM ein? Finden Sie das gut, was dort läuft, diese Demokratie und diese Freiheit, die dort herrscht?
Würden Sie denn für Radio Free FM einen neuen Jingle einsprechen? Radio Free
FM. Ihr seid am Sonntagmorgen in der Sendung der Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Heute am Mikrofon sind die Sandra Spang und der Paolo Percocco und zu Gast ist Ivo Gönner, unser Oberbürgermeister. Die zwei Fragen haben, wie man sich unschwer denken kann, Redakteure hier von uns gestellt. Auf den zweiten habe ich quasi schon eine Antwort, auf die erste hätte ich gerne eine. Was denkst du über FreeFM?
Ich glaube, es ist für unsere Radiolandschaft gut, dass es gibt. Ich kenne es ja von der ersten Stunde an, als es noch draußen in der Söflinger Straße in einem Hintergebäude war. Und habe auch dann den Umzug hierher in den Büchsenstadel sehr unterstützt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Radio Free FM ist inzwischen ein Traditionsradio, inzwischen auch in unserer Stadt.
Das klingt doch schon mal ganz gut. Auf die zweite Frage, ob du einen neuen Jingle für uns einsprechen würdest, spiele ich erstmal den alten vor, okay?
Ja.
Hier kommt er.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, hier spricht Ivo Gönner, der Oberbürgermeister. Ihr hört jetzt Radio Free FM, den Powersender in Ulm.
Noch nicht schlecht, oder?
Heide, nein, der ist aber schon etwas älter.
Der ist ein paar Jahre alt. Da war einer unserer damaligen Tagesredakteure bei dir im Rathaus und hat ein Interview mit dir geführt. Und dann gab es nachher noch einen Moment Zeit. Und dann hat er gesagt, magst du etwas aufsprechen? Und da kam dann die Nummer
raus. Habt ihr schon einen Text für einen neuen Jingle?
Nee, wenn, dann kannst du jetzt einfach spontan was sagen.
Spontan,
dann ziehe ich jetzt unser Mikro runter. Deins ist oben und du kannst jetzt sagen, was du willst über FreeFM.
Hi. Hier ist Radio Free FM und Ivo Gönner. Das gehört zusammen, der Powersender, auch in der Zukunft.
Okay, ist ja quasi die direkte Fortsetzung.
Genau.
Schneiden wir nachher schön raus. So, das waren die Fragen aus der zweiten Umfrage. Damit haben wir die Sachen durch und gehen wieder rüber zu den Geschichten, die wir hier in der Redaktion erarbeitet haben. Der nächste Themenblock ist nur eine Frage und drüber steht Wohnsituation. Wie reagiert die Stadt Ulm auf die Tatsache, dass zwar immer mehr neue oder neu sanierte Wohnungen zur Verfügung stehen, die sich aber immer weniger Menschen leisten können?
Ja, wir seitens der Stadt Ulm haben ja eine eigene städtische Wohnungsgesellschaft.
Und das ist die UWS, oder?
Die UWS, und wir bauen im Schnitt jedes Jahr ungefähr 100 bis 150 Wohnungen. Tun natürlich auch den Wohnungsbestand sanieren und erhalten. Wir haben rund 8.000 Wohnungen. Bei uns sind Mieter über 15.000 Ulmer. Und soweit wir als städtische Wohnungsgesellschaft Einfluss nehmen kann, gibt es im Moment nur eins: Wohnung bauen und nochmal Wohnung bauen. Das stößt aber nicht überall auf Begeisterung, denn wenn ich daran denke, wir haben am Türmle 180 alte Wohnungen durch 180 neue Wohnungen ersetzt. Da gab es ziemlich viel Bürgerprotest. Also wir versuchen als städtische Wohnungsgesellschaft aktiv zu sein. Es gibt aber auch inzwischen viele andere, die Wohnungsbau betreiben, auch der Mietwohnungsbau. Und jetzt gibt es ja auch die Auflage, dass wenn jemand bei uns Geschosswohnungsbau baut als Privater, muss er 20% mindestens Mietwohnungen und die auf das Niveau des Mietpreisspiegels in Ulm auch anbieten. Das wird dann also auch auf Private einwirken.
Wird's, lassen wir. Ich wäre jetzt später zu den Sedelhöfen gegangen mit Wohnungen dort, ob das auch UWS-Wohnungen werden.
Aber nein, sicherlich nicht, weil wir machen zum Beispiel hier ums Eck, jetzt in der Schafnerstraße, wieder ein Mehrgenerationen-Wohnhaus.
Ah, schön.
Und das klingt theoretisch gut und in der Praxis ist es meistens ziemlich schwierig. Da ist unten ein Kindergarten drin und oben Wohnungen, das gefällt nicht jedem.
Das ist eine super Überleitung, als hättest du es gewusst, zur nächsten Frage. Da geht es nämlich um Kindertagesstätten und Kindergärten. Es kursierte ja bis vor kurzem die Petition in Ulm für kostenlose Kitas. Warum soll Gebührenfreiheit in Ulm nicht gehen? Andere baden-württembergische Städte, zum Beispiel Heilbronn, praktizieren das bereits.
Also wir geben 25 Millionen Euro jedes Jahr Steuergelder für den Betrieb von Kindergärten aus und die Vereinbarung mit dem Land, aber auch hier ist, dass 20% der Kosten durch Beiträge der Eltern gezahlt werden sollen und zwar sozial gestaffelt. Und derzeit zahlen die Eltern ungefähr 14% an diesen Kosten. Wir machen eine soziale Staffelung, denn ich habe immer schon gesagt, als unsere Kinder klein waren, warum soll der Oberbürgermeister mit seinem guten Gehalt befreit sein von Kindergartengebühren? Der kann sich's leisten, dass Kindergartengebühren bezahlt wird und deswegen gleichgestellt wird einem, wir haben gerade gesprochen, ärmeren Haushalt. Das halte ich für eine soziale Ungerechtigkeit. Wer mehr hat, kann auch mehr geben.
Okay, damit geht's weiter mit Sandra. Und das nächste Thema ist wahrscheinlich eins deiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich...
Er erschrickt gleich, das ist der Schwermontag.
Wunderbar.
Ja, über den Schwermontag hat es in den letzten 2 Jahren viele Diskussionen gegeben. Thema Sperrstunde auf 23 Uhr wieder. Das heißt auch das Ende der Feiern in der Innenstadt, zumindest im Außenbereich. Es hat bei vielen Bürgerinnen und Bürgern einfach ein Unverständnis ausgelöst. Ich kann dich beruhigen, auf das Thema gehen wir gerade gar nicht mehr ein.
Nur zu.
Nein, es geht um was ganz anderes. Wir gehen nicht darauf ein, wir gehen einfach mal 670 Jahre zurück hier. Im 14. Jahrhundert schwelte ein Streit zwischen den Patriziern und den Zünften um die Machtverhältnisse im Stadtparlament der Freien Reichsstadt Ulm. Erst im Jahr 1397 wurden die Differenzen mit dem sogenannten Großen Schwörbrief beigelegt. Die Frage ist, was bedeutet der Schwörmontagseid für Sie persönlich?
Ja, er ist Ausdruck unserer großartigen Geschichte. Der Schwörbrief selber ist ja eine Art Friedenspapier zwischen zwei Streitparteien, in dem sich damals die Zünfte und die Patrizier verpflichtet haben, als allererstes und oberstes Gebot zu beachten, den städtischen Frieden zu bewahren und nicht die eigenen Interessen auf Teufel komm raus durchzusetzen. Und deswegen ist das aktuellst, was damals schon 1397 formuliert wurde. Es ist in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft selbstverständlich, dass verschiedene Interessen versucht werden durchzusetzen, dann auch aufeinanderprallen. Aber nicht die gnadenlose Durchsetzung ist wichtig, sondern den städtischen Frieden zu bewahren, denn davon profitieren wieder alle. Das ist die Botschaft des Schwörbriefes. Und dass wir das heute jedes Jahr feiern, mit dem Schwur aus dem Schwörbrief, das ist nicht nur verstaubte Geschichte, sondern das ist Verpflichtung jeden Tag. Und das ist übrigens auch eine Art der Manifestation einer kommunalen Selbstverwaltung, die wichtiger denn je werden wird, auch im 21. Jahrhundert.
Okay. Wir kommen zu dem Part, was wir so unter Persönliches genannt haben.
Ist das der letzte Part schon?
Nein, es kommt schon noch ein bisschen was.
Okay.
Ja, wir kriegen es durch. Persönliches, also dieses Jahr, jetzt kommen wir zum Thema Sport, war sportlich gesehen ein sehr erfolgreiches Jahr. Deutschland ist Fußballweltmeister. Die Ulmer Basketballer haben eine erfolgreiche Saison gespielt, liegen aktuell auf Tabellenplatz 5. SSV Ulm hat einen neuen Vorstand bekommen. Die Frage dazu, was bedeutet Sport für Sie ganz persönlich?
Ich persönlich treibe zu wenig Sport, aber versuche einmal in der Woche Tennis zu spielen. Manchmal geht es auch 2 Stunden, immer morgens übrigens schon um 7 Uhr, damit auch der Tag noch vor einem bleibt. Also Sport für mich persönlich ist wichtig, aber es sollte für alle Menschen egal ob eingeschränkt, jung, alt, Sport und Bewegung sollte wichtig sein und dafür bieten die Sportvereine gute Angebote und darüber haben wir ja vorher schon gesprochen, dass jeder Mensch Zugang haben kann und deswegen unterstützen wir das auch.
Okay, dann gehen wir rüber zur Kultur. Die Kulturszene wird in Ulm ja großgeschrieben. Neben subventionierten Geschichten wie dem Theater Ulm oder dem Roxy gibt es ja auch viele kleinere Geschichten, die sich selbst finanzieren. Zum Beispiel das Theater Ulms, KCC in Söflingen oder das Ulmer Zelt oder wie auch immer. In der Kulturnacht zeigen Künstler an über 100 Orten ihr Können und es bewegt sich auch ziemlich viel in der Zusammenarbeit zwischen freien und städtischen Einrichtungen. Wilhelmsburg zum Beispiel als Schlagwort. Was bedeutet denn Kultur für dich in deinem Leben?
Kultur ist ja nicht ein Sahnehäubchen auf einen sonst manchmal etwas traurigen Alltag, sondern Kultur ist ein essentieller Bestandteil auch einer Stadtgesellschaft und Menschen in einer Stadt. Dazu gehören verschiedene Facetten der Kultur, nämlich ich bin selber Kultur machen, selber Theater zu spielen, selber Musikinstrument und mit anderen im Ensemble zu spielen, aber auch Highlights. Und gerade weil wir über die alte Stadt und Schwörbrief geredet haben, in Ulm gab es das allererste Stadttheater, das von den Bürgern selber bezahlt wurde. Ulm hat das älteste selbstfinanzierte Stadttheater aller Städte in Deutschland und Europa gehabt. Das ist ähnlich wie es Münster, das war ein Ausdruck des Selbstbewusstseins der Bürgerschaft. In Ulm gab es nicht ein fürstliches oder ein bischöfliches Theater, sondern ein bürgerschaftliches Theater. Und deswegen auch im Gemeinderat und ich denke auch in der breiten Bürgerschaft wird das städtische Theater nicht nur als eine Subventionsmaschine betrachtet, sondern als einen wichtigen Bestandteil insgesamt eines breiten Kulturangebotes. Dazu gehören Amateure und Halbprofis und Profis und vor allem, ich sage es deswegen nochmal mit dem Theater, dieses Stadttheater ist das Sprungbrett für viele große Karrieren gewesen, ob im Schauspiel oder in der Musik. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das leisten wir uns für ungefähr 12 Millionen Euro jedes Jahr.
Okay, dann im Anschluss darauf dazu noch, du hast jetzt vom Theater, also von den städtisch finanzierten Geschichten erzählt. Welchen Stellenwert hat denn die freie Szene für dich in Ulm? Nicht nur in Sachen Kultur, sondern auch Bürgerengagement in Politik und ehrenamtliche Geschichten. Da läuft ja auch jede Menge hier. Alleine wir hier von FreeFM haben ja über 120 ehrenamtliche Leute, die hier mitarbeiten. Und jetzt schreien viele Hörer wahrscheinlich auf, aber das ist ja nicht nur FreeFM, sondern auch wir uns. Also es ist ja ein Riesending hier in Ulm. Wie siehst du das?
Ja, es gibt sehr viele Aktivitätsmöglichkeiten für ehrenamtlich oder bürgerschaftlich Engagierte. Wir haben ja da inzwischen auch sozusagen eine Anlaufstelle gemacht, engagiert in Ulm, weil ich viele Briefe oder Anfragen kriege, ich möchte mich engagieren, weiß aber noch nicht so genau wo. Und da machen wir jetzt eben auch so eine Börse auf zwischen denen, die suchen und denen, die anbieten.
Das ist ja auch die Engagier-Dich-Woche und die zentrale Stelle, die das alles koordiniert, sitzt in der Volkshochschule. Wer sich dafür interessiert, geht einfach mal dahin.
Ja, die sehr ist, zu empfehlen.
Sehr zu empfehlen und im Einsteinhaus am Kornhausplatz 5. Genau. So, weiter geht's, liebe Sandra.
Ja, wir sind schon kurz vorm Ende. Wir haben noch genau zwei Fragen.
Also und wir haben noch 14 Minuten. Das heißt, wir sind ganz gut, läuft gut.
Also du kannst jetzt ausführen, weil das ist jetzt, wir haben jetzt dir Fragen gestellt. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Das heißt, was hast du für Wünsche an die Ulmer Bürgerinnen und Bürger? Was sind deine Wünsche konkret?
Mein Hauptwunsch ist weiterhin verbunden zu bleiben und sich zu engagieren, denn es gibt einen Unterschied zwischen Einwohner und Bürger. Einwohner, die wohnen in einer Stadt, Bürger, die engagieren sich für ihre Stadt. Das ist der Unterschied. Wir zählen statistisch Einwohner. Das sagt aber noch nichts über die Aktivität, über das bürgerschaftliche Engagement aus. Und deswegen muss unsere Aufgabe im Gemeinderat und im Rathaus sein, Menschen aus Einwohner zu Bürgern zu machen, in Anführungszeichen, oder ihnen die Möglichkeit zu geben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Man ist Einwohner einer Stadt, das ist so ein bisschen so wie in einem Hotel. Aber Bürger einer Stadt zu sein, das ist mehr wie nur in der Stadt zu leben, zu wohnen und zu arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, und mein Wunsch ist, dass viele neue zugezogene Bürger, wir haben im Jahr ungefähr 5.000 bis 6.000 Menschen, die neu nach Ulm ziehen, dass aus diesen neuen Einwohnern auch gute Bürger werden. Das ist mein Hauptwunsch und dafür gibt es ein vielfältiges Angebot, ganz im Sinne auch dessen, was mir gerade über den Spürbrief gehört. Hm. Das ist ein wichtiger Wunsch. Und das Zweite ist, dass wir das Zusammenleben in unserer Stadt noch besser sozusagen gestalten. In unserer Stadt leben Menschen aus fast 170 verschiedenen Herkunftsländern und Kulturkreisen. Und die sind auch eine Bereicherung, aber auch manchmal eine richtige Herausforderung. Und da kann auch jeder beitragen. Und das geschieht oft in den Kindergärten, Schulen, in den Sportvereinen, übrigens aber auch am Arbeitsplatz. Und mein Wunsch ist, dass diese Menschen, die aus verschiedenen Kulturkreisen zum Teil seit Jahrzehnten hier sind oder neu kommen, sich auch engagieren. Bei der Feuerwehr, beim DLRG oder beim Roten Kreuz oder beim ASB oder bei vielen anderen Dingen. Also dass sie auch den Schritt von Bürgern zu aktiven Bürgern machen. Ob, egal aus welchem Land sie kommen, welche Kultur sie haben, welche Religion sie glauben. Das ist mein zweiter großer Wunsch, dass sich diese Menschen noch mehr auch engagieren.
Da denke ich sofort an die Koordinationsstelle Internationale Stadt. Ja. Der Saliu Gay hat ja eine ganz tolle Sache gesagt, und zwar, es geht schon lange nicht mehr um Integration, sondern es geht um Internationalität, die wir vorbildhaft hier auch leben können. So viel noch von mir an der Stelle. Sandra, wie sieht's bei dir aus?
Das ist jetzt das Letzte und du hattest das auch gerade auch schon gesagt, wir haben viele Herausforderungen. Und erst die Frage an dich, wo siehst du die größte Herausforderung für Ulm in den nächsten Jahren?
Ja, dass wir insgesamt als Stadt, als Menschen in der Stadt mit der Wirtschaft diese Wettbewerbsfähigkeit halten, denn bei der demografischen Entwicklung in unserem Lande wird es neben dem Wettbewerb um Wirtschaftsstandorte auch um einen Wettbewerb um Menschen gehen. Es gibt Gegenden in Deutschland, die bluten aus. Und es gibt Gegenden, wie Gott sei Dank Ulm, in die hineingezogen wird. Das aber der Preis ist, dass sie von anderswo wegziehen. Also nicht jetzt aus der Welt, sondern innerhalb Deutschlands. Deswegen ist der wichtigste Punkt, dass Ulm attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt für Zuzug von Menschen, übrigens auch aus Deutschland oder dem umliegenden Europa. Denn nur ein Zuzug von Menschen garantiert auch eine Ausgewogenheit finanziell von den Generationen, von der Infrastruktur. Und diese Wettbewerbsfähigkeit, die müssen wir uns behalten. Und dazu gehört natürlich ein guter Arbeitsmarkt. Wir haben im Moment eine Vollbeschäftigung. Wir haben auf dem Ausbildungsmarkt im Moment einen Lehrling, der eine Stelle sucht, kann zwischen drei offenen Stellen wählen.
Ja, das ist ja dann das Ding mit, dass die meisten gar nicht wollen. Das ist ja ein ganz anderes Ding, wo man ansetzen muss.
Auch das kann
ich unterbreche dich jetzt sehr ungern, weil wir haben nur noch 10 Minuten. Sie hat noch ihren Aufreger und ich habe 2 Fragen quasi übers Netz bekommen. Ah, die würde ich dir gerne noch so schnell reinstellen. Das eine ist, was denkst du über TTIP, dieses transatlantische Freihandelsabkommen zwischen USA und der EU?
Also dieses,
oder sagen wir, machen wir es kurz, bist du dafür oder dagegen?
Ich bin dafür, aber es muss deutlich, was bisher auf dem Tisch liegt, geändert werden.
Okay.
Und deswegen wird es kommen, denn die Welt, auch Asien mit uns und Amerika, wird eine Handelszone, aber es muss zu unseren auch guten sozialen und rechtlichen Bedingungen sein.
Okay, gut. Und die zweite Frage, die ist vielleicht ein bisschen brenzlig, und zwar, was denkst du über Marihuana? Das ist ja nur auch eine Geschichte, die nicht nur durch Ulm, hier gibt es den Hanfmarsch, das geht ja eigentlich durch ganz Deutschland, seit es in den Staaten legalisiert wurde. Was denkst denn du an der Stelle?
Also diese Diskussion, ob freigegeben, ich bin dagegen, dass man es freigibt.
Okay, damit sind wir im Prinzip mit unseren Fragen durch. Wir spielen nochmal eine kurze Musik und danach den Aufreger der Woche. Das war Ivo Gönner zu Gast in der Sendung der Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Sandra und Paolo waren an Steuer und Mikro. Ivo, der letzte Satz vor der nächsten Musik, übrigens auch von einem Ulmer Künstler, ein sehr junger noch, der nennt sich Action Jackson, ist Anfang 20 und macht Musik, die so klingt wie Synthi-Sounds aus den 80ern. Ganz tolle Geschichte, und das Stück heißt Coffee Break in Beverly Hills. Wir haben Coffee Break in Ulm mit Musik, und das letzte Wort ist deins.
Ich bedanke mich fürs Gespräch und empfehle allen, heute die 2. Adventskerze anzuzünden.
Wir kommen zum Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche ist in diesem Sinne nicht nur ein Aufreger der Woche, denn er beschäftigt viele Menschen im Umkreis schon seit längerem. Diese Woche allerdings kochte das Thema richtig hoch. Es geht um die geplante Abschiebung von der 46-jährigen Gloria Josoris und ihrem 9-jährigen Sohn Joseph Benedikt aus Krumbach. Grund dafür ist, dass sich ihr Mann 8 Wochen, bevor sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht gesetzlich erwirkt hätte, von ihr getrennt hat. Die gebürtige Philippinin und ihr Sohn leben seit fast 4 Jahren in Krumbach. Sie hat einen Job in einer Fleischerfirma und engagiert sich in der Kirchengemeinde. Ihr Sohn besucht die Grundschule und soll nächstes Jahr zur Kommunion gehen. Beide sind in Krumbach bestens integriert. Der Fall hat nun auch bundesweit für Aufsehen gesorgt. Neben diversen lokalen Medien berichtete am Donnerstagabend die ARD in Panorama darüber. Zudem fordern etliche Politikerinnen und Politiker, darunter auch Bundestagsabgeordnete und prominente Unterstützer wie zum Beispiel Konstantin Wecker, ein dauerhaftes Bleiberecht für Frau Josoris und ihren Sohn. Parallel dazu läuft eine Online-Petition, die noch bis 15. Dezember gezeichnet werden kann. Für Donnerstag hatten Sympathisanten von Frau Josoris im Landratsamt Günzburg zu einem Flashmob aufgerufen. Da jedoch, wie bekannt wurde, Informationen im Vorfeld an das Landratsamt und die Polizei weitergegeben wurden, konnte der Flashmob kurzfristig abgesagt werden. Dennoch hatten sich am Donnerstagabend ein Dutzend Sympathisanten vor dem Landratsamt eingefunden. Auf den Flugblättern, die nicht zur Verteilung kamen, stand: Unsere Aktion richtet sich gegen die Abschiebung von Frau Josoris und ihrem Sohn. Mit unserem Flashmob und unserem Verbleiben im Landratsamt fordern wir von Herrn Landrat Hafner, dass er dafür sorgt, dass unsere Mitbürgerin in ihrer jetzigen Heimat bleiben kann. Dieses Mittel des zivilen Ungehorsams soll nach Worten der Demonstranten das Unverständnis zum Ausdruck bringen, dass zwei Menschen, die in unserem Landkreis eine Heimat und ein Auskommen gefunden haben, wegen einiger Formalien in ein Land abgeschoben werden sollen, in dem ihre Zukunft ungewiss ist. Doch auch in Ulm beschäftigt uns dieses Thema. 38% der momentan hier lebenden Flüchtlinge sind aus sicheren Staaten und können jederzeit abgeschoben werden. Morgen trifft sich zum ersten Mal der runde Tisch, der sich mit der Situation der Flüchtlinge in Ulm befasst. Es gibt 2 unterschiedliche Arbeitsgruppen, die die Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben ermöglichen sollen.
Das war der Aufreger der Woche und wir sind auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Nochmal, das war die Sendung der Redaktion für Protest und Partizipation im lokalen Raum. Verantwortlich für die letzte Stunde sind Sandra Spang und Paolo Percocco, meinen eigenen Namen sollte ich schon noch irgendwie können. Zu Gast war heute Ivo Gönner, die ganze Redaktion steht auch hier und schaut uns zu. Nächstes Mal könnt ihr auch gerne hier ins Studio kommen, hier ist schön gemütlich, hier gibt's Kaffee und Kuchen, könnt ihr auch mitbringen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören auf mit einer Ulmer Band, die heißt Regner Volk und im Anschluss geht's auch gleich politisch weiter, nämlich mit der Plattform am Sonntag, da geht's... gibt es die Wiederholung von der Sendung, bei der Jürgen Filius von den Grünen zu Gast war bei Sabine Fratzke. Vielen Dank fürs Zuhören, herzlichen Glückwunsch zum Einschalten, einen schönen Sonntag.
Also ich bin Tim und ich finde Radio 4FM super.